Welcome to the BattleTech Podcast.
Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom BattlePod. Heute wieder mit dem Hoshi. Hallo Hoshi.
Hallöchen.
Mit dem Olli. Hallo Olli.
Servusla.
Und mit unserem super Sonderspezialgast, der ganz viel über den Dschihad weiß, Onai. Hallo Onai.
Minasan, konnichiwa.
Das auch. Und zwar, wir haben jetzt ein bisschen länger nicht mehr aufgenommen. Das waren verschiedene Gründe, Zeit, krank, Arbeit. Und jetzt endlich zwingt uns Corona zu Hause zu bleiben. Das heißt, wenn ihr in der fernen Zukunft das hört, sind Corona, heute ist der 27.04. Und wir sind alle zu Hause.
Wie genau. Auch, aber.
Ja, wie sonst auch, ne?
Ja. Kein also Corona mehr im Kühlschrank.
Genau, also ich finde jetzt in meinem täglichen Leben, der Unterschied ist jetzt nicht so ganz so gravierend. Ist auch gut, also wenn der Urlaub jetzt nicht stattfindet, das ist natürlich schon was. Chaptertreffen ist abgeblasen worden, zwangsweise. Aber sonst so grundsätzlich, weiß nicht.
Also ich finde es kacke, weil ich wäre jetzt gerade in Japan.
Ja, das ist natürlich, also Urlaube, ne, das ist so ein Thema. Ich glaube, jeder, der das gerade hat und vor allem, wenn du auch natürlich auch Erkrankungen oder vielleicht sogar auch was Schlimmeres, einen Todesfall in der näheren Umgebung hast, das ist halt bitter. Gar keine Frage, ne? Aber ich glaube, es gab wahrscheinlich keine bessere Zeit, dass es Corona gibt, weil du hast halt Streaming, du hast halt online. Wenn du jetzt nicht direkt persönlich richtig fies betroffen bist, es gibt definitiv Schlimmeres, als jetzt zu Hause zu hängen und am Rechner ein bisschen zu zocken, vielleicht im Garten zu chillen, sofern man einen hat.
Mhm. Aber dann kommen wir doch gleich mal zum ersten Thema, vorm Thema, in Corona-Zeiten online spielen. Wir wollen ja eigentlich Battletech spielen. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob die jetzt so halblegal sind, legal, das ist er schließt sich mir nicht so ganz genau. Also es gibt ja einmal den Mega Mac. Das kannst du Battletech spielen, also Classic oder Alpha Strike, glaube ich, eigentlich schon. Schätze ich mal.
Ja, das sind ja alles Fanprojekte, die machen ja kein Geld damit, ne? Das ist halt, jeder kann's runterladen und so weiter. Also es wird ja kein Geld damit verdient. Es wird auch nicht in dem Sinne beworben. Es ist ein Open Source Projekt, von daher glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Form eine Verletzung von irgendwelchen Markenrechten ist in irgendeiner Form. Und genauso auch Tabletop-Simulator, den man ja sich über Steam für ein paar Euro zulegen kann, da kann man ja prinzipiell alles mitspielen. Also nicht nur Battletech, da kannst du auch Monopoly spielen oder was auch immer. Es ist halt die Plattform und die Spieler bekommst du als kostenlose Mods über Steam halt, ne, über den Workshop.
Steam Workshop, ja. Also es gibt auch offizielle Mods, sag ich mal, so Flügelschlag und so, das ist aber normalerweise nur die englischen Varianten. Ja. Gerade Tabletop-Simulator, der kostet normalerweise einen Pfund, aber ab und an ist der auch mal mit 50% drin.
Ja, also ich finde auch, also es gibt genug Möglichkeiten und natürlich kannst du auch HBS Battletech halt spielen. Also es geht ebenfalls, wobei das natürlich mit Lanze gegen Lanze vom Scale her begrenzt ist. Bei Mega Mac werden ja durchaus größere Partien gespielt. Tabletop Simulator habe ich jetzt allerdings auch nur 4 gegen 4 bisher gespielt.
Ah ja, wollte ich fragen, habt ihr schon mal probiert?
Ja, weil Tabletop Simulator ist halt etwas mühsamer, weil es ist halt wirklich eine Simulation eines Spieltisches. Und damit, sage ich mal, ist es auch von der Bedienung her und so weiter, wenn du zu viele Einheiten und zu viel Terrain hättest, sicher möglich. Ja, mir wäre es zu blöd, ehrlich gesagt, von der Bedienung her, dass du da große Dinge damit veranstaltest. Aber gerade so für eine lustige Runde Alpha Strike 4, also Lanze gegen Lanze oder so, ist es absolut spaßig, so für eine Schnellrunde.
Also ich habe es gespielt, Classic Battletech gegen Makoto mal, M4 gegen 4. Ich glaube, das Mitspielen, das ist gar nicht so schwierig. Das Bereitstellen, das ist das Anstrengende bei der Geschichte. Und momentan ist es ja leider so, man muss ja trotzdem noch, obwohl die Leute zu Hause sitzen, irgendwie sie überreden, damit zu machen. Und dafür, dass man Leute überreden muss, dann den Aufwand zu treiben, Spielbrett, die Figuren runterzuladen, alles, die Bögen hinzulegen und so weiter, war, das ist so ein bisschen der Motivationsbreaker für mich. Ne? Also wenn jemand sagen würde, ich habe da richtig Bock drauf und lass uns mal nur eine spielen, wäre ich gerne bereit, da auch mal ein Spiel aufzusetzen. Ich habe es auch bei anderen gesehen, da muss ich sagen, wo habe ich das Angebot bekommen, konnte ich aber zeitlich nicht wahrnehmen. Wie gesagt, das ist sonst eigentlich, ja, einfach die Platte setzen und spielen. Also für die Mitspieler sozusagen.
Also, ich weiß nicht, ob es das für Battletech schon gibt, da habe ich noch nie geschaut, aber es gibt für so viele Brettspiele so auch mit Skripten und so, dass das praktisch das Brett für dich viel übernimmt. Da weiß ich jetzt nicht, ob das dafür auch gibt.
Kannst wahrscheinlich schon machen, weil du kannst sehr viel automatisieren im Tabletop-Simulator zum Beispiel auch, ja. Aber ich glaube halt nicht, dass sich das wer angetan hat bisher, ja, weil es ist nicht allzu einfach, das zu machen und ja, es ist schon einiges an Zeitaufwand, den du da reinsteckst. Ja. Also ich habe ein paar Leute gesehen, die den Tabletop-Simulator mitverwenden, um quasi Rollenspiele online zu spielen, ja. Also wie das Schwarze Auge oder so.
Ja.
Und selbst da kommt es dann drauf an, wie gut derjenige, der die Automatisierung implementiert, wie der die Regeln auch interpretiert teilweise. Und jede Regelfassung hat Interpretationsspielraum, ja. Und also bei Battletech ist es noch einfacher, weil da kann man es sehr kategorisieren. Bei sowas wie Schwarzes Auge wird es noch komplexer, weil ich sage mal, wenn dann in einer Runde Storyteller-Typen auf Regel-Nazis treffen, dann wird es ganz schwierig. Ne?
No.
Bei mir war die Partie auf jeden Fall locker und es hat auch Spaß gemacht. Also wenn einer mal von euch Bock hat, sagt mir Bescheid, dann machen wir einen Termin aus, dann spielen wir eine Runde. Mega Mac ist natürlich noch einfacher, das ist aber halt auch grafisch natürlich deutlich limitierter.
Ja, der Tabletop-Simulator ist ja so 3D-Tisch.
Mhm. Genau, ja.
Und dann gibt es ja, dieser Mega Mac ist, glaube ich, so 2D-Hexfeld von oben, ne?
Ja, du kannst so leicht perspektivisch was einstellen, sodass zumindest die Höhenunterschiede korrekt dargestellt werden. Dann hast du ein besseres Verständnis für die Karte. Ne? Von der Performance her, ich sag mal, Mega Mac ist halt einfach 2D und das kann jeder moderne Rechner easy rechnen und kommt da auch nicht an seine Grenzen. Und vor allem, was das Schöne ist, alle Trefferwürfe werden halt automatisch berechnet, was du halt natürlich beim Tabletop-Simulator alles auch händisch machen, also im Kopf machen musst. Ne? Deswegen, Mega Mac hat schon den Vorteil, gerade wenn du Mensch gegen Mensch spielst, geht es sehr schnell. Wenn du gegen die KI spielst, der braucht gerade am Anfang, wenn noch sehr viele Einheiten auf dem Platz sind oder auf der Platte sind, relativ lange, um das halt alles zu berechnen, was ich persönlich sehr nervig finde. Aber ich habe schon viele Partien, auch mal im Rahmen einer 3025er Kampagne, wo du dann, da hatte so ein Schweizer, hatte so ein Backend-System dafür entwickelt, wo du dann eine Einheit bekommen hast mit Beutemaschinen und dann Planeten angegriffen, die konntest du raiden oder wenn du groß genug die Einheit hattest und der Gegner sich dann auch gestellt hat, dann halt auch verteidigen und so weiter. Ne? Also das war schon sehr geil. Dann hast du nach und nach dann halt auch so deine Wunscheinheit zusammengefarmt und wurdest dann auch immer kampfkräftiger und die Piloten haben sich geskillt. Kostet natürlich dann aber auch Battle Value. Das heißt, du konntest dann nicht einfach unendlich aufstellen und den Gegner mit einer Übermacht niederdrücken. Du musst es dann immer abwägen, ob du dann halt Elite-Piloten mit vielleicht etwas schlechterem Mechs ins Feld führst oder halt bessere Mechs mit etwas schlechteren Piloten oder halt einfach nur schlechte Mechs mit ganz vielen schlechten Piloten dann eben mit Masse erdrücken. Ne? Aber charmant.
Ja, das hört sich auch nicht schlecht an.
Ja, ja. Also wie gesagt, Angebot steht. Müsst ihr nur sagen.
Ja, nicht.
Ja, dann machen wir nach dem Cast mal einen aus.
Genau.
Gut, aber es gibt noch eine neue Entwicklung, die auch so ein bisschen frischen Wind reingebracht hat. Onaya hatte es vorhin ja schon mal auch erwähnt. Es geht um was da genau?
Und zwar um MW5.
Yeah!
Und der angekündigte DLC dazu.
Ja. Erzähl mal ein bisschen, worum geht's denn bei dem DLC?
Titel des DLCs ist Heroes of the Inner Sphere. Das heißt, es löst sich von dem Konzept von MW5, was wir bisher kennen, mit diesem Story-Modus. Es wird einen Kampagnen-Modus geben, wo man sich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann man sich für ein Haus entscheiden und da dann halt sich durch die innere Sphäre pflügen. Es gibt ein paar spezielle Hero-Max, die man kriegen kann. Es gibt bestimmte Helden, denen man sich stellen kann. Dazu gibt es dann spezielle Missionen, neue Maps kommen dazu. Eine Mondbasis-Map soll kommen. Da freue ich mich schon wie Bolle drauf.
Mhm.
Und ja, sieht auf jeden Fall wieder mal nach jede Menge Stunden zusätzlicher MW5-Spaß aus.
Mhm. Definitiv. Das Beste daran ist aber, dass wir den DLC gewissermaßen jetzt schon, zumindest in Teilen, kostenlos spielen können.
Nein, wie?
Doch. Ah, und zwar per Mod. Es gibt tatsächlich einen Mod, der das Ganze schon vor einiger Zeit vorweggegriffen hat. Letzter Update war allerdings Anfang März. Wir haben ihn gestern, also am 26. April, ausprobiert und er lief auch mit der aktuellen Patch-Version, soweit wir sehen konnten, fehlerfrei. Das heißt, du kannst hier vom Hauptmenü aus einen Career-Mode starten, also nicht den Story-Mode. Und dann konntest du dir zwischen aus 12 verschiedenen Fraktionen aussuchen, also die großen Häuser plus noch Peripherie oder Pirat, ne? Allerdings keine Clans, das sage ich nur mal vorweg, bevor sie sagen, Clan Wolf spielen. Nein, das ist nicht drin. Also es ist alles streng 3015 bis 3041 die Startzeit. Also es gibt auch mehrere Zeitetappen, in denen du starten kannst. Und dann gibt es auch noch so ein bisschen Auswahl zum Charakter. Das heißt, du kannst entscheiden, ob du männlich oder weiblich bist und ob du ehrenhaft entlassen wurdest oder rausgeworfen, ob du deine Einheit verraten wurde, ob deine, wenn du Söldner als Hintergrund nimmst, ob deine Söldner-Einheit zerstört wurde. Inwieweit sich das dann auf die Mission in irgendeiner Form auswirkt, kann ich nicht sagen. Ich würde jetzt mal sagen, eher weniger, aber es gibt der Sache so ein bisschen Flavor und ich glaube, bei der Zusammenfassung steht was. Und vielleicht gibt es ja sogar noch mal eine Mission, die ein bisschen dazu gestaltet ist. Das kann ich aber nicht beurteilen. Da müsste man mal reinlesen. Wie gesagt, ich habe mich gestern nur oberflächlich damit beschäftigt. Was ich aber gut finde, ist, die innere Sphäre wird von den Schwierigkeitsgraden durchgewürfelt. Das heißt, du hast halt nicht mehr diese, wir bewegen uns im Uhrzeigersinn von den Vereinigten Sonnen bis ins Draconis-Kombinat, sondern jedes Sternenreich bietet unterschiedliche Missionen, verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und was ich persönlich auch super finde, ist, der Schwierigkeitsgrad steigt insofern an, weil das Loot schwächer wird, weil du wirst normalerweise in der Kampagne mit Loot dermaßen zugebombt, dass du eigentlich nie Probleme mit irgendwas hast. Das größte Problem, was du machst, oh, ich habe jetzt nur eine 3er PPC und keine 4er zum Einbauen. Oh mein Gott, ich bin im Untergang geweiht. Ne? Und hier ist es so, du hast vielleicht, obwohl du vom Ruf schon bei der Fraktion relativ gut bist, hast du nur 6 Loot-Punkte zu verteilen und dann kommst du vielleicht so auf 8 Loot-Punkte oder auf 12. Sondern erbeutest du mal Mech, aber der kostet irgendwie 22 Punkte. Kannst du halt nicht mitnehmen. Und die Waffen, die du hast, sind meistens Nuller, Einser oder Zweier. Also ganz selten mal hast du mal einen Vierer Medium Laser dabei und der ist dann auch was wert. Das heißt, die Wertigkeit deiner Beute steigt einfach für dich, weil ein Vierer Medium Laser ist einfach mal geil und da wirst du halt nicht mit zugeworfen oder so. Und das gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen.
Also auf jeden Fall bietet auf jeden Fall mehr Herausforderungen. Ne?
Definitiv. On top gibt es noch eine ganze Reihe weiter Mods. Ich habe hier für das 36. mal ein Modpack zusammengestellt. Das ist in zwei Teile geteilt, weil die eine Hälfte kommt in den PAX-Ordner, also PAK-Ordner, der ist unter MW5 Mercs und dann Content und so. Und da gibt es ja auch mittlerweile einen offiziellen Mods-Ordner, der ist direkt unter MW5 Mercs und da kann man auch Mods vom Hauptmenü an aus dann im Spiel aktivieren und deaktivieren. Mhm. Und da gibt es zwei Mods, die sind ziemlich wichtig für das Gameplay. Der eine ist einmal Reshaping, also Resizing. Den finde ich unglaublich wichtig für die Immersion, weil die Mechs sind nämlich im Standard MW5 alle einen Tick zu groß. Also wenn man ein Auto nimmt, davon eine Person normaler durchschnittlicher Größe ableitet, die in Relation zu dem Cockpit setzt, sind die Mechs alle zu groß. Und vor allem, sie sind alle fast zugleich groß. Klar, die Light Mechs sind definitiv kleiner, aber so ein Thunderbolt, Grasshopper, Wolverine, die Unterschiede sind marginal. Vor allem sind die Straßen, das merkt man, wenn man durch die Straßen läuft, viel zu eng. Man schabt immer links und rechts mit den Schultern, wo lang macht's was kaputt. Was, wenn du die Stadt verteidigen sollst, irgendwie ein bisschen doof ist.
Mhm.
Und jetzt ist der Mod so, zum Beispiel der Marodeur hat ein unglaublich tief liegendes Cockpit und er ist einfach kleiner. Das merkst du auch im Hangar, wenn du am Anfang startest und du hast gegenüber einen Grasshopper stehen, der Kopf ist echt super weit oben, oder auch ein Shadowhawk hat ein sehr gutes Sichtfeld, während so ein Wolverine eher klein und gedrungen ist dagegen, oder ein Thunderbolt sehr kompakt, bullig, aber halt auch kleiner ist.
Mhm.
Und mir macht es unglaublich viel mehr Spaß, weil du siehst auch ein bisschen mehr von der Umgebung, weil du viel näher dran bist als vorher.
Mhm.
Der zweite extrem wichtige, ja, Frage dazu?
Hast du da einen Link, dass wir den...
Stelle ich alle zur Verfügung, da kannst du dann, dann irgendwie reinpacken. Das sind 7 oder 8 oder 9 Mods irgendwie so in der Richtung, die ich da so als Package. Die funktionieren auch, Stand heute, alle gut zusammen, gibt keine Probleme. Habe ich auf die aktuelle gepatchte Vanilla-Version sozusagen halt aufgepackt.
Hm.
Den zweiten Mod, den ich extrem wichtig finde, ist ein KI-Mod. Wir haben den Eindruck, dass die KI einmal cleverer agiert, das heißt, Fernkämpfer bleiben definitiv hinten. Da wurde immer gefragt, wo ist diese scheiß Banshee, wo ist die scheiß Banshee? Ja, die steht da hinten und schießt die ganze Zeit, ne? Normalerweise wäre die mitten reingelaufen in der Mission und hätte sich im Nahkampf umlegen lassen. So war sie einfach immer im Hintergrund, hat die ganze Zeit gefeuert und Schaden verteilt. Das ist das eine und vor allem noch viel wichtiger, alle Mechs, also alle sprungfähigen Mechs, springen auch von der KI.
Ja, das ist, wenn man das erste Mal spielt, denkt man, ist okay. Wo ist dieser verdammte Assassin hin?
Most likely in deinem Rücken.
Ja, genau.
Das ist so ein Gamechanger, weil das Spiel bekommt eine ganz andere Dynamik, gerade wenn du eine große Stadt verteidigen musst und dann sind die sprungfähigen Mechs unterwegs und verpissen sich einfach, machen die Stadt auf der anderen Seite des großen Hauses fertig und du mit der Marauder läufst halt wie ein Dover hinterher. Ne? Ich werde jetzt wieder sagen, dann wird es ja noch schwieriger. Ja, wir wollen noch ein bisschen Anspruch. Es soll doch nicht so einfach sein. Ne? Und die Sprungdüsen sind ja in den Mechs drin, ist ja sonst tote Tonnage. Ne? Mhm. Und auch deine Lanzenkameraden, also die KI-Kameraden, nutzen die Sprungdüsen. Zugegeben, ab und zu bleibt mal irgendwo eine hängen, also an einem Hang, einem Berghang oder so. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum PGI es rausgenommen hat, weil sie befürchtet haben, dass die Leute sich dann beschweren, oh, die KI ist zu doof, sie bleibt andauernd hängen. Mhm. Also ich finde, die Relation zu gelegentlich mal hängen bleiben, dafür regelmäßig die Sprungdüsen einsetzen und das Spiel dynamischer, spannender und spaßiger zu gestalten, finde ich, dann nehme ich lieber den Mod.
Hm.
Genau. Ist anspruchsvoller, weil, wie wir alle wissen, also diese verdammten Spiders umzulegen,
ey, Hölle,
ist schwierig genug, aber wenn das blöde Ding jetzt auch nochmal Vollgas auf die Jumpjets gibt und einfach mal über 50% der Map fliegt,
ja, so das gefühlt, Ding mal zu jagen. Genau, vor allem die Sprungdüsen gehen echt gut los. Also die haben immer so eine Zündgedenksekunde und danach nehmen die aber richtig Fahrt auf und die Mechs werden auch richtig schnell damit.
Mhm.
Ja, dann haben wir noch so ein paar weitere Mods, zum Beispiel die verbesserten Spawnpunkte. Das ist ja ein etwas älterer Mod schon jetzt inzwischen. Der ist ja gut bekannt, den finde ich auch ziemlich gut, dass die Gegner nicht verteilt auf der Karte und vor allem nicht plötzlich in deinem Rücken auftauchen, sondern gesammelt von Landungsschiffen abgeworfen werden, auch die Panzer. Da gibt es auch einen kleinen Bug, ab und zu fährt man Panzer durch die Map, aber besser das, als wenn plötzlich ein SM-Carrier in dem Rücken spawnt.
Mhm.
Und vor allem siehst du auch mal, von wo die Gegner kommen. Du kannst dich ein bisschen einrichten und koordinieren. Es ist nicht so ein ganz so ein wildes Geballer. Ja. Kann man mögen oder nicht. Dann gibt es einen Mod, den ich sehr schätze, für kurzfristig auf jeden Fall mal. Und zwar das Landungsschiff, der Leopard, hat wesentlich mehr Räume und die werden mit einem Mod freigeschaltet. Du hast nicht nur den Hangar und den Operationsraum, sondern du hast plötzlich ein Engineering mit den Triebwerken hinten, wo auch die Reaktoren zu sehen sind, wo ein Typ an der Schaltkonsole sitzt. Da gibt es Werkstatträume, die geöffnet werden. Da sind Hangarräume im Heck, aber auch im Bug unten. Dann gibt es im ersten Stock, wenn du hoch zum Operationsraum gibst, sind plötzlich zwei Türen auf der Hälfte. Da ist so eine Art Ready Room, beziehungsweise nicht Ready Room, sondern so eine Launch, wo die Piloten halt ihre Zeit verbringen können und die Crew Compartments links und rechts, also die über die Schlafplätze, die Schlafkojen und diese große Panzertür hinter der Badewanne, also dem taktischen Display, hat sich jeder schon mal gefragt, was da wohl dahinter ist. Der Mod lässt es euch erkunden. Und zwar sind auch Crewquarters noch, also Crewquartiere. Und was wir vermuten, auch eine Medi-Station soll das wohl sein, inklusive Analsonde.
Mhm.
Leg dich mal nackig auf den Tisch, Gesicht nach unten. Viel Spaß.
Genau. Vorn überbeugen, hinten entspannen.
Und das Highlight ist, wenn du von diesem taktischen Operations-Raum, wo die Badewanne ist, da führt da plötzlich rechts eine Treppe nach oben. Jemand sagte, oh, die war vorher hochgeklappt, mir ist die Treppe nie aufgefallen. Kann sein, dass die hochgeklappt war oder nie existent, ich weiß es nicht. Aber wenn man jetzt hochgeht, führt das durch so einen sehr, sehr schön gestalteten Gang mit durchsichtigen, also teils Panzerglas-Sachen, wo man halt dahinter die technischen Gerätschaften und Rohre sieht, die teilweise auch ein bisschen Rost angesetzt haben, also wirklich auch Liebe zum Detail. Das ist die Level-Designer haben wirklich Zeit und Liebe in diese Teile des Schiffs investiert. Und dann hoch und steht auf der Brücke des Schiffs. Und wenn man sich direkt auf den Pilotensitz stellt, hat man oder daneben hat man ungefähr die Perspektive, die man hat, wenn man F1 oder Tab drückt und halt diese Planetenansicht hat. Mein Eindruck von der Geschichte ist, die hatten viel mehr vor, und zwar in Richtung Wing Commander, mit Charakteren irgendwo sprechen und interagieren, haben sie aber zeitlich und finanziell nicht mehr geschafft und deswegen all diese Räume versiegelt.
Mhm. Aber lohnt sich auf jeden Fall, den Mod mal runterzuladen und einfach mal kreuz und quer durch das Ding durchgehen?
Ja.
Man findet in jeder Ecke irgend so ein kleines Gimmick, was sie da liebevollerweise reindesignt haben.
Ja, ja. Mhm. Ein paar andere Mods haben wir noch dabei, Wettereffekte mit reinbringen und so weiter und so fort. Also da ist schon einiges dabei, Farbschemen neue oder sagen wir freigeschaltet von der KI, Farbschemen selber definieren, abspeichern und benennen, ne? Und die kannst du dann bei jedem Mech dann neu laden. Es sind teilweise Mods, die sind schon seit ein paar Monaten jetzt unterwegs, aber ich sag mal, das Paket zusammen ist sehr stimmig und macht allen Leuten Spaß. Ach ja, und genau. Ich habe noch einen 3D-HUD noch dazu gepackt. Ich persönlich finde es sehr, sehr geil und ich habe bisher noch niemanden gefunden, der hat gesagt, sieht scheiße aus.
Meine Grafikkarte findet das nicht so toll. Deswegen bei ein paar Nvidias kann sie dazu führen, dass das Spiel nicht startet.
Ernsthaft?
Ja. Yep.
Okay.
Das hat was also mit dieser neuen Technologie zu tun, die sie da ausprobiert haben.
Raytracer?
Genau.
Raytracing habe ich übrigens gesehen beim Malte, glaube ich, und beim Kadukus. Und nee, Kadukus war es und ich war ziemlich neidisch.
Sieht schon geil aus. Also wenn man den Unterschied das erste Mal sieht, da verzückt man sich an Reflexionen, an polierter Panzerung von Grasshoppern, wo man nur links, rechts und guckt, wie sich das jetzt ein bisschen realistischer darstellt. Ja, ist ganz hübsch.
Ja, ja, ja. Also wir packen mal alles mit rein, mit einer kurzen Beschreibung, was die Dinger machen und auch vielleicht mit einer kurzen Beschreibung, wo man die hin installiert. Also installieren muss man die gar nicht, sondern immer nur entpacken im Verzeichnis, dann starten das Spiel und Spaß haben.
Aber so ein Mod-Manager oder so gibt's noch nicht. Also es gibt ja für Nexus-Mods, da gibt's ja dieses Vortex, was für einige macht, aber das gibt's dafür nicht. Oder soll da irgendwas Offizielles kommen?
Also du kannst halt zweiter oder einige Mods halt über das Hauptmenü steuern. Das heißt, es gibt schon einen integrierten Mod-Manager. Nur nicht jeder Mod ist dafür vorgesehen aktuell. Mhm. Wahrscheinlich sind die vorher erschienen und die Leute haben sich nicht mehr die Mühe gemacht, das dann halt umzusetzen, vermute ich mal.
Glaube ich auch, dass das einfach noch eine Zeit dauern wird, bis alle Mods da in den ModMaker integriert sind.
Mit ModMaker meine ich, also, oder was ich meine, ist, dass ich irgendwo eine Seite habe und sage, ModManager hier, wie Steam Workshop, abonnieren, hinzufügen, sowas.
Ach so, nein, das gibt's noch nicht. Aber zumindest habe ich es hier nicht gesehen. Kann sein, dass es das gibt, aber wenn, dann wäre es mir
noch nicht. Nee, das kann der Epic Games Launcher noch nicht.
Na, okay. Aber planen sie wahrscheinlich irgendwann 2022, oder?
Ja, angekündigt haben sie es schon für letztes Jahr, aber ja.
Ah, oh, okay. Ja, gut, die haben ja auch nicht jetzt so Kapazitäten oder Geld, Epic, also.
Na, Epic Games ist extrem arm,
ja. Ja, ja, deswegen, also das kann man nicht sein, dass es so schnell geht. Wenn ihr das unterladet, Nexus oder so, wäre es ja so schön, lasst denen ein Like da oder so. Also, wir sind für alle Leute dankbar, die sich daran machen. Okay, habt ihr noch was oder wollen wir zum Hauptthema kommen?
Ich glaube, wir sollten das Hauptthema ansprechen.
Ah. So sieht's aus.
Okay, also. Der Dschihad. Beim Dschihad denken ja heute, 2020, viele an irgendwelche Probleme auf unserer Erde. Wir reden aber vom Dschihad im Battletech.
Genau.
Und da Onai unser ausgewiesener Experte ist, würde ich sagen, fängt der mal an mit den Voraussetzungen zum Dschihad. Was ist da im Vorfeld passiert?
Okay, einige Sachen davon sind ja auch in den vorangegangenen Battlepods schon angesprochen worden. Also man, es gibt so keinen offiziellen Starttermin, so herzlichen Glückwunsch, wir haben jetzt 31.05.3066, wir haben jetzt offiziell Dschihad, herzlichen Glückwunsch. Das ist alles so eine Sache, die sich so ein bisschen entwickelt hat. Man könnte das so ungefähr vergleichen mit einem Schachspiel. Das heißt also, die Spieler müssen erstmal ihre Figuren in die richtige Position bringen. Deswegen, so grob kann man sagen, dass es mit 3066 losgeht. Jetzt mal kurz rekapitulieren, was war alles 3066? Was war der Inhalt des letzten Battlepods?
Ja, Civil War natürlich, ne?
Genau.
Also der Bürgerkrieg, was man halt im Civil, was man halt im Civil War schon ein bisschen mitgekriegt hat, war, dass es quasi eine Spaltung gegeben hat innerhalb von Comstar, ne?
Ganz wichtig.
Ja, vorher schon,
genau. Also genau, die war ja vorher schon im Prinzip, ja. Und dass das traditionelle Comstar sich im Prinzip, also dieses mystische, wir sind die Weltverbesserer-Religion, Scientology-Brainwashing-Gruppe in quasi Word of Blake umbenannt hat, ja. Und die eher technologieorientierten, wir sind eigentlich die Abkommen des Telekommunikationsdienstes der Sternenliga, sind dann eher so das verbliebene Comstar, sage ich mal.
Genau. Also ursprünglich eins, es war vorher nur eine Fraktion, so eine Tendenz, so eine radikalisierte Gruppe, die halt dann immer mehr Einfluss und Zuspruch bekommen hat innerhalb von Comstars und sich dann irgendwann losgesagt hat. Und ihren Fuß gefasst hat, maßgeblich in der Liga Freier Welten. Warum die Liga Freier Welten?
Ja, weil im Prinzip die, sag ich mal, Protektoraten von der Liga immer schon sehr Comstar-orientiert waren und ja, diverseste Kronprinzen oder wie sagt man, bei denen sind es nicht Kronprinzen, sondern bei denen sind es
Schande. Generalhauptmann.
Genau.
Genau, aber da gibt es auch so einen Generalhauptmann-Anwärter oder wie heißt der Sohn von dem quasi? Egal. Auf jeden Fall, die Söhne von denen sind ja gern mal bei Comstar aufgewachsen, ne?
Exakt. Da haben die also fruchtbaren Boden gefunden, offene Ohren, wo sie sich dann halt niedergelassen haben.
Ein weiterer Vorteil war natürlich, dass viele von denen, sage ich mal, eher, also ist ja schon eigentlich vorher passiert, weil eigentlich im großen Kampf mit dem Clans auf Dukait sind ja von den, ich sag mal, eher corporate eingestellten Comstar-Leuten viele draufgegangen, ne?
Ja.
Mhm.
Dann natürlich noch die Situation an sich. Wir haben den FedCom Civil War, der gerade läuft. Also die Vereinigten Sonnen gegen die Brüder in der Lyranischen Allianz. In der Nähe von Terra hat sich dann die Chaosmark gebildet. Ein loser Sternverband, wo es unheimlich hergeht. Da hat quasi jeder auf jeden geschossen. Da war auch so eine Keimzelle, die sich dann effektiv geformt hat. Und zwar nannte sich dann das World of Blade Protektorat, was da halt effektiv Welten für sich beansprucht hat. Jetzt nochmal, um die Sache ganz rund zu machen, wenn man dann natürlich weiter kernwärts guckt, also für die Leute auf der Landkarte nordwärts, Haus Kurita und die Clans, die oben sind, da ist natürlich auch Unruhe. Wir haben innerhalb des Draconis-Kombinats einige, naja, sagen wir mal, Tendenzen, um da radikaler zu werden, die Black Dragon Society, die halt da natürlich auch für ordentlich Stunk gesorgt hat, die auf Luthien jede Menge Chaos verursacht hat. Und ja, World of Blake ist in einer Situation, wo die ganze innere Sphäre und auch einige Clans sehr stark miteinander verfochten waren. Es ging halt einfach, es war halt die perfekte Zeit, weil alle Fraktionen waren irgendwie geschwächt oder gerade mit anderen Sachen beschäftigt, um dann halt ihre Aktionen zu starten.
Ja, nicht nur, es gab ja noch einen spezifischen Auslöser, der sozusagen auch World of Blake dann entzündet hat oder, sagen wir mal, dann dafür gesorgt hat, dass der Funke dann aussteigt. Ich meine, dass sie schon solche Dinge geplant haben, solche Sachen passieren ja nicht von jetzt auf gleich. Ne? Mhm. Sowas muss ja von langer Hand geplant werden, um in der gesamten inneren Sphäre den Umsturz sozusagen zu wagen. Aber tatsächlich, wenn ich das richtig mal gelesen habe, ich bin kein Dschihad-Experte, war die zweite Konferenz von, wie hieß sie noch?
Whiting.
Whiting oder Whiting-Konferenz, als sozusagen der zweite Sternbund seine Auflösung bekannt gegeben hat. Das heißt, Victor Steiner-Davian war ja frustriert aufgrund der Ereignisse nach der Operation Bulldogger und Snake und dem Sieg über Smokejagger. Er wollte sich ja zurückziehen, wollte eigentlich kein Führer oder kein Anführer mehr sein. Dann seine Liebste ist getötet worden von einem Attentäter. Seine Schwester hat den Umsturz vollzogen. Ein langer, blutiger Bürgerkrieg und der hat einfach die Schnauze voll. Und vor allem auch die Liaos haben natürlich immer wieder reingeflackt. Das heißt, er, aber auch andere führende Köpfe in der inneren Sphäre waren anscheinend davon überzeugt, dass die zweite Sternliga einfach keinen Bestand haben würde.
Hm. Und
eigentlich hatte sich das World of Blake ein bisschen anders vorgestellt, und zwar in dem Sinne, dass sie sozusagen dann die große Erleuchtung dann durchführen würden. Und alle sagen, yay, wir gehen in eine neue Zukunft, und zwar unter auch maßgeblicher Führung von World of Blake. Und dieses Ziel war natürlich mit der Auflösung des Sternbundes in weite Ferne gerückt.
Mhm. Und auch dazu, also es war ja von Comstar generell geplant, die Invasion der Clans, also als Recap nochmal, die Clans zu nutzen, um danach den Sternbund selber wieder auszurufen, aber das haben ja die Häuser der Innersphäre, praktisch sind denen ja zuvor gekommen.
Nee, eigentlich gar nicht, sondern eigentlich war der Auslöser der, dass Anastasius Vocht in seiner Funktion als Präzentor Martialum draufgekommen ist, dass das Ziel der Clans die Einnahme von Terra und Vernichtung aller Einheiten auf Terra ist, und Terra ist das Hauptquartier von Comstar.
Mhm.
Und damit war der Plan quasi, wie man so schön sagt, im Arsch. Entschuldige, my French. Ja, also das war quasi echt blöd. Ja. Damit mussten sie quasi den Kampf von Dukahit ausfechten, weil um das Ganze mal anzuhalten. Dann hat es eben intern in Comstar, sage ich mal, viele Richtungen gegeben, mit in welche Richtung man jetzt weiter vorgehen sollte. Für viele war es dann auch ein totaler Affront, als Anastasius Vocht den Victor Steiner-Davian als seinen Nachfolger als Präzentor Martialum quasi eingesetzt hat. Ne?
Mhm.
Weil da kommt ein untrainierter Zivilist, so nach dem Motto, der von unserer Religion eigentlich nichts haltet und wird Präzentor Martialum, was ist da los? Ne?
Mhm.
Und damit war natürlich die Spaltung komplett vollendet. Ne?
Mhm.
Ja, genau. Und das ist so, glaube ich.
Dann musste man mal Terra knacken, ne?
Genau. Ohne, weiter.
Okay, so die erste Aktion, die World of Blake startet, oder man muss da besser sagen, starten lässt, ist gegen eine berühmt-berüchtigte Söldnereinheit, deren Anführer sich über die Jahrzehnte, kann man eigentlich sagen, für die innere Sphäre eingesetzt hat, mal für diverse Fraktionen gekämpft hat, dann wieder gegen andere Fraktionen. Es ist nichts anderer als die Wolfsdragoner und Jamie Wolf.
Frage dazu, für alle Zuhörer, die den Civil War noch nicht im Kopf haben, haben sie zu dieser Zeit schon Terra eingenommen gehabt?
Zu der Zeit ist Terra eingenommen gewesen, ja, glaube ich schon.
Also, wir dann nochmal kommen.
Genau, weil das sollte man auch erwähnen, also World of Blake hat zu dieser Zeit Terra schon übernommen gehabt. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, auch den man noch vorwegnehmen sollte, bevor man da in die einzelnen.
Absolut richtig.
Ja, handstreichartig vor allem. Ne?
Genau, also im Prinzip wurde diese ganze Verwirrung um die Ernennung von Victor Steiner, die Clans, bla 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 und so weiter ausgenutzt und die Entblößung von den ganzen Streitkräften von Terra, um auf Dukahit zu kämpfen und so, die dann nicht mehr zurückkehren konnten, weil die Linien im Arsch waren und so weiter, hat man quasi ausgenutzt, World of Blake, um mit Ressourcen auch aus der freien Liga freier Welten, ja, im Prinzip als wie staatsstreichmäßig Terra einfach mal einzunehmen. Ne?
Genau, 3057 war das sogar schon, also relativ früh.
Damit hatten sie eine riesige Ausgangsbasis, und die auf derer verbleibenden Caches an Sternenbund Accessoires quasi konnten sie natürlich nutzen dann.
Jetzt werden natürlich die Leute auch fragen, Moment mal, Word of Blake hat Terra eingenommen, hat Comstar davongefegt. Was haben die restlichen Mitglieder in der inneren Sphäre gemacht? Word of Blake ist zu dem Zeitpunkt eigentlich unterschätzt worden, muss ich schon fast sagen.
Komplett, ja.
So ein bisschen sind deren Intentionen halt im Konflikt um die Chaos-Marken. Das heißt also später, das Word of Blake Protektorat halt klar geworden. Dass nicht einfach nur ein paar verblendete Extremisten sind, sondern dass die es ernst meinen. Aber ich sag mal so, zu dem Zeitpunkt war es schon zu spät.
Also genau, weil das war 9 Jahre später eigentlich, das Word of Blake Protektorat, ne?
Genau.
Die Tragödien in den Chaos-Marken. Und damit hatten sie sich schon etabliert. Große Bereiche des HPG-Netzwerks liefen nur durch Word of Blake. Und wenn man nicht Gefahr laufen wollte, unter ein Interdikt zu kommen, musste man halt mal mitspielen. Ne?
Mhm. Also hatten wir World of Blake damals in der Folge nochmal genau drin eigentlich?
Also die Einnahme von Terra hatten wir schon drin. Ne?
Ja, aber wie gesagt, das ist man muss mal gucken, was da nebenbei da halt alles gelaufen ist. Der FedCom Civil War hat da halt obwohl der ja halt auch später stattgefunden hat, hat das Ganze erstmal überschattet.
Ich muss mal ganz korrigieren, 3057 begann die Planung für die Einnahme von Terra. 3058 ist dann vollzogen worden im Rahmen der Operation Odysseus. Mhm. Wahrscheinlich haben sie ein trojanisches Pferd benutzt, würde ich mal behaupten.
Genau. Ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, und.
Ja, willst du es noch ausführen, dein trojanisches Pferd?
Nee, also das müsste ich mal reinlesen. Ich war mir jetzt auch nicht mehr so gewahr, was da gelaufen ist. Von daher, nee, alles gut.
Ja, und dann kam es eben 3067 zu der Attacke auf die Wolfsdragoner ohne.
Genau.
Ich lese mal fleißig nebenbei, vielleicht sage ich es nachher noch.
Okay. Jamie Wolf hat sich ja immer dargestellt als so ein Mediator. Er hat die Hausfürsten zu Beginn der Clan-Invasion an den Tisch gezogen und hat gesagt, passt mal auf, alleine schafft ihr das nicht. Das heißt, aus Sicht Word of Blake war das natürlich ein Prime Target. Nur gut, was hat Word of Blake benutzt, um ihm dann halt an den Kragen zu gehen? Der Planet Outreach wurde angegriffen und ist Outreach der Söldnerplanet. Das ist die neue Heimat der Wolfsdragoner. Gleichzeitig ist es aber auch die Heimat von vielen anderen Söldnerregimentern, die da ihre Vertretungen haben, wie auch immer. Wolfsdragoner haben Ausbildungszentren da. Da werden auch Omnimax hergestellt und so weiter und so fort. Und im Prinzip wurde der erste Schlag ausgeführt von angeheuerten Söldnern, angeführt von den Wacko Rangers unter dem Kommando von Wayne Wacko. Wie der Name schon sagt, Wacko ist nicht ganz dicht. Er hatte schon immer einen Hass auf Jamie Wolf gehabt. Da hat er jetzt dann halt eine mit Unterstützung von Word of Blake dann halt mal das Ventil gefunden, um da ein bisschen Dampf abzulassen. Und in den Gefechten um Outreach ist Jamie Wolf dann halt auch umgekommen mit einem Großteil der Wolfsdragoner, die da stationiert waren, beziehungsweise befreundeten Söldnereinheiten, die versucht haben, sich denen entgegenzustellen. Das war natürlich dann erstmal ein großer Schlag. Für die Wolfsdragoner ist die einen großen Bezug zu ihrer Heimat haben. War das ein absolutes No-Go, wie wir auch aus den frühen Büchern von Battletech wissen, ist der Begriff der Familie für Wolfsdragoner sehr wichtig. Deswegen, das war etwas, wo man absolut ins Schwarze getroffen hatte. Deswegen kurz nach diesem Überfall im Oktober 3067 hat sich dann auch eine Streitmacht zusammengefunden, angeführt von wiederum Wolfsdragoner-Regimentern, die nicht auf Outreach stationiert waren, und zwar das Zeta-Bataillon, das Wolfspider-Battalion und das Beta-Regiment, die sich wiederum mit der Hilfe von ein paar befreundeten Söldnereinheiten dazu entschlossen hatten, einen Gegenschlag anzuführen gegen Word of Blake, und hatten das irrsinnige Ziel, muss man jetzt einfach nur sagen, eines der Zentren von Word of Blake anzugreifen, und zwar den Mars im terranischen System. Warum Mars, warum nicht gerade Terra? Der Mars ist einer der Planeten im Sol-System, wo große Ausbildungszentren, Fabriken und so weiter stationiert sind. Das ist also schon aus dem strategischen Standpunkt her aus ein lohnendes Ziel. Und ja, leider sind sie da nicht so weit gekommen, obwohl sie da mit allem angerückt sind, was man so hat, inklusive, was man dann jetzt auch da liest, mit 3 Kriegsschiffen, die Wolfsdragoner so aus dem Hut gezaubert haben, haben es eigentlich nur wenige effektiv auf die Marsoberfläche geschafft. Also die Verteidigung von Word of Blake war schon so massiv, dass die schon die meisten in der Atmosphäre einfach abgeschossen und verglüht sind.
Oh, ist das der Angriff von Zeta-Bataillon?
Ja.
Oh, die Kurzgeschichte habe ich gelesen. Boah, die ist echt traurig.
Ja.
Ja, vor allem, die haben halt unterschätzt, dass was da noch an, ich sag mal, Bodenverteidigungswaffen, also Boden nach oben Verteidigungswaffen von der Starliga als installiert war, ne?
Genau. Also es sind 6 World of Blake Kriegsschiffe waren im Orbit und haben sich den 3 entgegengestellt, die da waren. Das war dann ein relativ kurzes Vergnügen. Und wie gesagt, der Mars ist eine Festung. Die haben sich da quasi im Orbit abschlachten lassen. Es gab nur wenige, die es überlebt haben, und einer derjenigen, die es überlebt hatten, der höherrangigste, ist im Major Tara Lucas vom Zeta-Bataillon, die dann halt später durch einen ominösen Helden, der sich dann aus einem Gefangenenlager auch herauskämpfen wird, dann halt befreit wird.
Die hat es echt überlebt, weil die Kurzgeschichte, ich habe sie jetzt noch nicht vor allzu langer Zeit gelesen, die ist ja in diesen Shrapnels, glaube ich, mit drin. Mhm. Und die werden ja mit Orbitalbombardements eingedeckt, die Überlebenden von Zeta. Und das ist echt nicht schön zu lesen. Und dann merkst du mal halt, dass da auch Mechs halt ihre Grenzen haben. Und das ist vielleicht für später, für Dark Age auch mal interessant, welchen Maßstab die Kriege schon wieder im Battletech-Universum angenommen haben, und zwar so ähnlich wie im ersten Nachfolgekrieg.
Genau.
Ja, so ist es, ja.
Also da wurde wirklich mit allem aufeinander losgegangen, was man gerade hatte. Auch der Einsatz von Chemiewaffen, Spoiler Alert, und Nuklearsprengköpfen ist da wieder hoch her gewesen.
Ja, was eigentlich ein Wahnsinn war, weil eigentlich Nuklearwaffen und chemische Kriegsstoffe seit der Ares-Konferenz verboten waren. Also das war eigentlich
zur Zeit gerne Blake. Ja. Die scheißen aber drauf.
Genau, so ist es. Also die haben wirklich quasi Waffen, die wirklich aus jahrhundertelanger Tradition verböhnt waren, wieder ausgegraben. Ne?
Und ohne Hemmung eingesetzt.
So ist
das. Bei Word of Blake, das muss man wissen, gibt es auch verschiedene Strömungen. Es gibt einen gemäßigteren Flügel, der zwar auch du kommst da umstürzen und Einfluss gewinnen und die Vision von Black wahr werden lassen wollte. Es gibt aber auch extremistische Flügel, die einfach die Auslöschung aller nicht so denkenden Fraktionen, also jeder, der sich nicht aktiv auf die Seite von Word of Blake und der extremen Flügel stellt, ist automatisch ein Feind und gehört ausgelöscht. Das sind die Extremen. Und da gibt es noch so ein paar Mitteldinger noch dabei. Also es gibt so 2, 3, 4 Fraktionen innerhalb von Word of Blake. Und je länger sich die Sache hinzog, umso mehr Macht gewannen die extremen Flügel. Das wird nämlich wunderbar auch im Roman Embers of War halt beschrieben. Da geht es ja um eine Planeten nahe Terra, der so langsam aber sicher unter den Einfluss von Word of Blake gerät, so wie auch andere Planeten schon vorher, wo planetare Herrscher in den Chaosmarschen sich erstmal Vorteile von Word of Blake verschaffen, sich dann aber halt mit dem Teufel eingelassen haben und dann merken, dass ihre eigene Macht schwindet. Viele sind halt einfach mal ermordet worden im Hintergrund und der Herrscher von diesem Planeten versucht sich ja dann noch mit Haus Marik zu verbinden und schließt sich ja dann der Liga freier Welten an, aber für ihn persönlich ist das definitiv schon zu spät. Und das Ganze geht halt rapide den Bach runter. Und da wird halt schön das auch beschrieben aus der Sicht der Hauptagentin von World of Blake, die nicht dem extremen Flügel angehört, aber im Endeffekt dann keine Wahl mehr hat, als die sozusagen die extremen Wege mit einzuschlagen, weil sie einfach mit ihrer Methode keinen Erfolg hatte.
Mhm. Noch einen anderen Aspekt muss man in deinem Hinterkopf behalten. Und zwar, wenn man sich das jetzt mal allein von den zur Verfügung stehenden menschlichen Ressourcen anguckt, sind die Ressourcen von World of Blake relativ gering. Wenn man sich da die innere Sphäre-Lords angucken, die über hunderte Sternreiche, aber Milliarden von Personen halt regieren, wenn wir da Comstar haben, die zwar weniger präsent sind als in den Hauslords als die Hauslords selbst, aber die trotzdem sich schon halt schön verteilt haben, ist World of Blake davon nochmal halt nur ein Teil. Und deswegen ist es halt auch für die Weiterentwicklung von World of Blake halt so, dass die relativ schnell rausbekommen mussten, also wir müssen besser werden und wir müssen halt, also heutzutage wird man sowas als ein Force Multiplier bezeichnen, ins Spiel bringen, um halt diese menschliche Aspekte halt ein bisschen halt zu negieren.
Genau, durch Technologie, Dörre und Grausamkeit auszuschalten.
Genau. Das heißt also, das, was World of Blake in der ganzen Zeit, wo sie halt sich da auf Terra ausgebreitet haben, dann entwickelt hat, waren Methoden, sich halt Menschen halt zu verbessern. Das hat so einen kultischen Status gehabt. Also viele Leute, die das Warhammer 40.000 Universum kennen, die denken sich, ah ja, okay, kennen wir schon. Das sind die Manii Domini. Also das sind verbesserte Menschen mit Kybernetik, Bionik und so weiter und so fort, die halt ja sich halt unters Messer gelegt haben, um halt besser zu werden. Das kennt man auch aus dem Shadowrun-Universum.
Stichwort Aone, weil das nämlich die Anhänger vom 6. Juni, das ist diese extreme Splitterfraktion, die ich vorhin angesprochen habe. Ich habe gerade parallel nochmal nachgeschaut und da kommen nämlich auch diese Mani Domini. Da ist nämlich ein Präzentor, und zwar dieser Cameron St. James oder James oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Weißt du, mit wem der sich eingelassen hat und wahrscheinlich mit ihr diese ganzen Aktionen geplant hat? Die wollten nämlich alle Anführer der Nachfolgestaaten ermorden lassen. Keine geringere als Kali Liao.
Mhm. Na, wer hätte das wohl gedacht?
Genau.
Also. Ja, klar, ist immer gut, dass sich Wahnsinnige mit Wahnsinnigen zusammentun, ne?
Ja, total. Also 6. Juni, die Damen und Herren sind krass.
Genau. Und dann verwenden sie ja auch massive, sage ich mal, Brainwashing-Methoden.
Mhm.
Und ich glaube, da hat irgendein Autor sich mal Going Clear durchgelesen, weil da sind eindeutige Anleihen von Scientology drinnen.
Ja.
Also so aktives Self-Brainwashing ist da quasi auch mit inkludiert.
Ich habe mal so eine ganz ketzerische Frage.
Ja,
hat doch denn vieles mit den Clans gemeinsam, oder? Die haben ja auch genetisch-technische Veränderungen vorgenommen und haben auch eine gewisse, fast schon religiöse... Ja, aber
bei den Clans ist es eher... Also bei den Clans, genau, die Clans, ist, das ist eher wie ein Zuchtprogramm zu sehen, also DNA-Selektion. Also wie man zum Beispiel, also Pferde waren irgendwann mal so groß wie ein Hund, ne? Mhm. Und wurden halt gezüchtet, bis halt irgendwann heute ein Hannoveraner rausgekommen ist, ne? Und genauso sind die Clans im Prinzip vorgegangen. Absolut selektive Züchtung mit natürlich ein bisschen... Wahrscheinlich Genmanipulation, es kommt nicht hundertprozentig raus teilweise. Teilweise bei manchen Clans kommt es raus, dass Genmanipulation dabei war. Und was sie schon verwendet haben, vor allem zum Beispiel bei Elementaren oder so, ist biochemische Booster, sage ich mal. Ja.
Mhm.
Also wie es heute quasi verbotene Booster im Spitzensport gibt. Ne? haben die daraus Methode gemacht quasi, ne?
Ja, ist richtig, ja. Aber im Icke sein Standpunkt ist da absolut richtig. Ich mag noch daran erinnern, Clan Jade Falcon war einer der Clans, die sehr massiv auch das Enhanced Imaging
forciert
haben.
Das ist richtig, ja.
Das sind Implantate, die halt die Fusion zwischen Mensch und Maschine halt verbessern sollten. Haben allerdings auch dazu geführt, hast du eine PPC ins Cockpit gekriegt, dann ist nicht nur die Elektronik abgeraucht, sondern auch direkt erstmal die rechte oder linke Hirnhälfte. Also was.
Aber der Ansatz, warum sie es gemacht haben, ist, dass der da, wo sich Clan und World of Black unterscheiden. Die Claner haben ja alles der Effizienz untergeordnet, die Auswirkungen des Krieges, obwohl man permanent Krieg führt, zu reduzieren, die Kämpfe auf ein Mindestmaß zu reduzieren zwischen Kriegskasten, während World of Black ja den totalen Krieg ohne Probleme vorzieht, Menschenopfer. Da ist der Mensch nicht viel wert und wenn sie den ganzen Planeten opfern müssen, auch kein Problem. Das widerspricht total der Clan-Philosophie. Das heißt, sie benutzen zwar vergleichbare Technologien in manchen Bereichen, aber eine ganz andere Einstellung dazu, während World of Blake eher spirituell ist und die Maschinen überhöht, sind die Maschinen bei den Clanern nur Mittel zum Zweck, um einer Kriegerkultur, die sie wiederum überhöhen, zu fördern.
Genau.
Das ist der Unterschied, der große.
Und um diese Perversion dann nochmal ein i-Tüpfelchen zu geben, bei den Clanern, wie Story schon richtig gesagt hatte, ist der ehrenhafte Kampf Mann gegen Mann, ist halt das zu bevorzugende. Wobei bei World of Blake, Stichwort Force Multiplier, halt irgendwann mal die Drohnentechnologie starken Einfluss gekriegt hat. Das hat nicht nur bei Max angefangen, sondern das hörte dann halt zum Schluss dann halt auch auf komplett automatisierten Kriegsschiffen, die man schon aus der Sternbundzeit kannte. Dann halt weiter den Strich.
Genau, also möglichst viel Manpower ersetzen durch Technologie, größere Feuerkraft, Automatisierung.
Weil sie waren halt nicht so viele. Aber sie hatten eine ganze innere Sphäre, die sie überzeugen mussten.
Genau, ihrem Weg. Und wer nicht mitmacht, wird ausgelöscht. Punkt.
Genau, Terror und Angst ist natürlich auch ein gutes Druckmittel, ne? Weil wenn du einen benachbarten, sehr leicht verteidigten Planeten einfach mal wegnukst, ne, dann werden die drei anderen Planeten vielleicht sagen, na, okay, wir sind dabei.
Schön ist auch, wie sie, ich habe jetzt gerade mal nebenbei nachgelesen, wie das mit Operation Odysseus im Jahre 3058 gemeint war. Und zwar das trojanische Pferd waren die Centauri Lancers, also eine sehr, sehr bekannte und renommierte Söldnereinheit, die von Comstar angeheuert wurde, um Brian's Legion zu ersetzen. Und World of Blake hat halt rechtzeitig Wind davon bekommen und hat angefangen, auch einmal natürlich vorher schon Terra zu unterwandern, aber halt auch die Brian's Legion. Und als dann der Wechsel anstand, haben sie vorher die Zivilisten von den Centauri Lancers in Gewahrsam genommen und natürlich gedroht, sie alle umzubringen, wenn sie halt nicht mitmachen. Das heißt, sie haben sozusagen dann Teile von den, oder beträchtliche Teile von Centauri Lancers, wenn nicht sogar alle, wenn ich das richtig lese, ausgetauscht und sind dann als Centauri Lancers getarnt auf Terra gelandet und haben dort ihren Dienst angetreten. Sie hießen dann sozusagen Deckname Shadow Lancers. Und als dann ein Gewitter aufzog, das gerade den beträchtlichen Teil von Nordamerika überzog, haben sie dann diese Situation genutzt, um loszuschlagen und wollten die eine Präzentorin und auch sozusagen Generalin des Comstar-Militärs meucheln im Landeanflug mit ihrem Landungsschiff. Haben sie nicht geschafft, weil die mit ihrem Mech noch vorher abspringen konnte. Aber da ging es dann halt los und im Prinzip, das war das trojanische Pferd, was sie halt reingebracht haben. Also die verkleidet als die Centauri Lancers. Und das sind halt auch die Methoden, die sie halt angewandt haben. Also Gewalt, Überzeugung, Gewalt, ausnutzen, Schwachpunkte suchen. Das hat halt nichts im Ansatz irgendwas Ehrenhaftes. Also wenn wir glauben, nimm den schlimmsten, hinterhältigsten Clan, den du finden kannst. Selbst die sind um Lichtjahre ehrenhafter als alles, was World of Blake zu bieten hat.
Genau, also selbst wie die Clans mal ein orbitales Bombardement durchgeführt haben, haben sie ja zuerst noch nachgefragt, dass sie alle Zivilbevölkerung, die jetzt nicht bombardiert werden will, evakuieren.
zum Beispiel. Und sie haben meistens ja auch nur auf, die Clane haben ja dann reagiert auf zivile Unruhen, auf Hinterhalte. Sie haben ja die Kurita-Welt auch in dem Fall nur bombardiert, weil ein Bürgerkrieg gegen sie gefunden, oder so ein Guerillakrieg, mit dem die Clane nicht klargekommen sind, die ja für sie absolut unehrenhaft war. Das war so im Prinzip nur Feuer mit Feuer bekämpfen. Das macht es nicht besser für die Zivilisten vor allem. Aber es ist nicht das gleiche Kaliber wie World of Blake. Die würden das einfach mal prophylaktisch machen, um allein nur mal einen Punkt zu machen.
Korrekt. Jo. Gut, das war jetzt also ein bisschen
sehr ausführlich. Ich kann eine Nebenfrage nochmal stellen. Warum, hat jetzt nicht direkt mit Blake zu tun, sondern warum hatte der Mars orbitale Verteidigungsdinger? Ich meine, gegen wen wollte sich der Sternpunkt verteidigen? Also das heißt immer, ja, tolle Waffen und alles so, ja, aber gerade auf dem Mars, wer soll kommen?
Das ist das ganze Sol-System, das ist ja schon zu Zeiten des ersten Sternbundes halt stark verteidigt gewesen. Das ist World of Blake hat, Comstar hat das ja dann, als sie das Geschenk bekommen haben, haben sie das als Rückzugsort benutzt und haben da jede Menge Sachen bauen können in aller Heimlichkeit und sammeln können, die sie halt so über die Jahrhunderte in der inneren Sphäre halt gefunden haben. Relikte wie alte Kriegsschiffe, Technologien und so weiter und so fort. Halt alles das, was später dann halt, als sich dann auch richtig mal gezeigt hat, die Comguards, das sind nicht einfach nur so mal eine Lanze oder zwei, die halt so einen blöden HPG-Station bewachen, sondern das sind richtig viele. Mhm. Die mussten halt irgendwo unterhalten werden. Die mussten stationiert werden. Die mussten ausgebildet werden.
Ja, und zur Zeit der Sternenliga ist es ja nicht so, dass es quasi keine Bedrohung per se gab, weil es gab ja alle Fraktionen, alle hohen Häuser und so weiter. Nur haben sich halt alle der Sternenliga angeschlossen. Mhm. Und die SLDF, also die Star League Defense Force, hat schon immer klargestellt, Freunde, passt auf, im Moment ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber Terra und die umliegenden Welten sind von uns quasi hauptbefestigt, und wenn irgendein Haus mal auf die Idee kommt, Blödsinn zu machen, dann werden sie das quasi von Terra aus im Keim ersticken. Okay. Deswegen war da die massive Befestigung der SLDF rund um Terra stationiert.
Ja, also ich denke mal auch, also ich gucke jetzt gerade mal rein, was der Mars hat, für eine Bedeutung hat. Also es ist hat auf jeden Fall strategische Bedeutung innerhalb des Sonnensystems. Und man darf nicht vergessen, dass die Titan-Schiffswerften natürlich auch unserem Sonnensystem sind, in der Battletech-Geschichte, die halt auch Schlachtschiffe. Bitte?
Die sind im Jupiter, die sind also weiter hinten.
Genau,
also
genau, weiß ich, aber genau, die sind am Jupiter. Aber es hat halt strategische Lage, und ich denke mal, der Mars ist halt auch ein gutes Sprungbrett und hat eine starke Garnison gehabt. Und wer vom Mars aus halt den beherrscht, der kann auch dann die Terra angreifen und auch die Schiffswerten,
ne, werfen. Genau, und viele Fabriken waren am Mars ja auch, macht ja auch Sinn, sagt man heute schon, Fabriken für Raumschiffe am Mars zu machen, macht absolut Sinn, weil durch die geringere Anziehungskraft ist natürlich viel leichter, was vom Mars in die Umlaufbahn zu schießen, als von der Erde aus. Mhm.
Genau, also von daher denke ich mal, es ist, wie es halt manchmal so ist, also richtig 100% klar umrissen ist es nicht. Da kommen wir auch später noch zu, warum das so ein bisschen alles so bruchstückhaft um den Dschihad ist. Das muss man sich wirklich zusammentragen aus vielen Sourcebooks, aus Kurzgeschichten im Shrapnel und hier und da. Und jetzt mittlerweile erscheinen noch ein paar Romane, die Zeit beschreiben. Aber das war so chaotisch, wie die Geschichte geschildert wird, so waren auch die Veröffentlichungen über all die Jahre in der Realität.
Ja, genau. Das hat also auch was damit zu tun, Spoilern, sagen wir mal so ein Sneak Peek, hat auch was mit dem Publisher zu tun, der Art und Weise, wie man halt jetzt diese neue Battletech-Zeitphase vermarkten wollte. Mhm. Deswegen gehe ich da jetzt einfach mal einen Schritt weiter. Wir trennen uns jetzt mal von dem, was vor 3067 war, sondern gucken, was passiert jetzt, nachdem World of Blake jetzt richtig in Aktion getreten ist. Auf Outreach hat es halt nicht aufgehört. Es gab Operation Steel Hammer 3068, wo World of Blake aktiv eine der noch wirtschaftsstärksten innere Sphärehäuser attackiert hat, und zwar die, ich glaube, jetzt inzwischen heißt sie wieder Lyranisches Commonwealth.
Ja.
Wo mehrere Schlüsselwelten angegriffen wurden. Es ist Hesperus II, es ist Donegal, es ist Coventry. Das sind quasi die Herzwelten des Lyranischen Commonwealth. Die massiv angegangen worden sind, auch wie gerade eben erwähnt, mit allem, was man gerade da hat, vom Infanteristen bis zum Kriegsschiff, alles draufgeschmissen. Und da ging es halt auch richtig, richtig heiß her. Also die haben sich da nichts gegeben. Lyranisches Commonwealth hat sich da versucht, ganz gut zu halten. Nur dadurch, dass World of Blake halt unheimlich gute Vorbereitung hatte, haben sie da halt sehr, sehr großen Schaden anrichten können. In der Hochphase in dieser Operation ist es auch dazu gekommen, dass Tarkat angegriffen worden ist. Da gehe ich gerne ein bisschen ins Detail rein, weil das eine von meinen Gänsehaut-Stories ist, die ich gerne gelesen habe. World of Blake hat eine alte Ikone des Lyranischen Commonwealths dazu benutzt, in Tarkat reinzukommen. Und zwar haben die es geschafft, ein verloren geglaubten Heavy Cruiser, und zwar die LCS Invincible, das ist ein Cruiser der Tarkat-Klasse, das letzte seiner Art zu finden, hat es in der Lackierung und den Insignia des neuen Sternbundes lackiert und ist nach Tarkat geflogen, ohne großartig Wind zu machen. Als man dann nah genug dran war, hat man wieder was benutzt. Was macht am meisten Peng und am besten Menschen auf
Löschen? Waffen.
Genau. Tarkat hat dabei ein paar Vororte verloren. Gut, als Herzkuritist sage ich mal, okay, sowas nennt man dann ein starker Fall in den Immobilienpreisen. Aber da ging es dann heiß her. Interessanterweise, was ich dann nicht verstanden habe an dieser ganzen Sache, weil ich mir gelesen habe, wow, World of Blake greift Tarkat an. Das ist jetzt, ne, jetzt ist so langsam, jetzt wird es so richtig ernst. Als dieses Kriegsschiff dann effektiv angegangen worden ist von lyranischen Streitkräften, ist der Captain und die Crew geflohen und hat das Schiff im Orbit gelassen. Das klingt sowas nach Costa Concordia.
Ja, vor allem dem Schiff würde ich nicht trauen.
Genau. Fand ich so ein bisschen komisch an der Stelle. Aber na gut, okay. Wenn sie es möchten. Ja, das ist halt im lyranischen Commonwealth hat's angefangen. Interessanterweise muss man da sagen, das lyranische Commonwealth war auch nicht gerade unbeschäftigt zu der Zeit. Und zwar wurde sich gleichzeitig angelegt mit der Liga Freier Welten. Ausgehend von der Sky-Region, die ja sowieso ein bisschen eigenbrötlerisch ist im lyranischen Commonwealth und immer wieder für Ärger gesorgt hat, hat man unter der Schirmherrschaft der freien Sky-Bewegung versucht, da ein paar Welten Erzfeindes Liga Freier Welten zu klauen. Das ging dann auch da relativ heiß her, wobei man sagen muss, die Liga Freier Welten war in sich zwar schon ein bisschen zerrüttet, aber trotzdem sich einfach, also sie sind nicht gerade wie ein heißes Messer durch Butter gegangen. Also die Gegenwehr war vorhanden. Ja, das heißt also, an der Front ging es heiß her. Lyranische Allianz Lyranisches Commonwealth wird von World of Blake angegriffen, greift aber auch gleichzeitig Free Worlds League an. Alles Mittleres drunter und drüber. Das Ganze ging dann in mehreren Phasen, alle mehr oder weniger erfolgreich, nicht erfolgreich. Also es hat sich relativ wenig getan in der Verlegung der Fronten.
Aber warum haben sie beide gleichzeitig angegriffen?
Also die Lyranische Allianz, Lyranisches Commonwealth wurde angegriffen von World of Blake.
Und zur gleichen Zeit hatten sie quasi die freie Free Worlds League schon angegriffen.
Ah, okay, hatten schon.
Ein bisschen später. Die haben quasi das World of Blake nicht so richtig eingeschätzt, sage ich mal. Ja? Ja, also haben das ein bisschen unterschätzt auch. Ja? Und mir kommt auch vor, dass die auch politisch, sie mussten irgendwie gegen die Free Worlds League vorgehen, ja, um da quasi ihre, ja, sag ich mal, politischen Leute bei Laune zu halten, mehr oder weniger.
Also die Liga Freie Welten, die ist bis dahin relativ stark unterschätzt worden, muss man an der Stelle sagen. Zu Zeiten der Clan-Invasion sind sie halt quasi so als die Wirtschaftsmacht identifiziert worden, die halt genau auf der anderen Seite der inneren Sphäre sind und deswegen perfekt dafür herhalten, um halt so Upgrade-Kits halt herzustellen und neue Battlemechs, die kernwärts, also nordwärts gesehenen Staaten dann halt wieder einsetzen kann, um sich der Clan-Invasion zu erwehren. Aber ansonsten, die Liga hat ansonsten nicht viel gemacht. Auch zu Zeiten der Chaos-Marken da unten, es ist immer mal wieder ein bisschen was passiert, aber die haben, da gab es nie so wirklich was, was man sagen kann, ist okay, die sind jetzt, sagen wir mal, außenpolitisch jetzt sehr aggressiv hervorgegangen. Eigentlich ist es mehr so, dass sich die unterschiedlichen Grafschaften, Oriente und wie sie alle heißen, sich da gegenseitig zwischendurch mal angegriffen haben, um halt rauszubekommen, wer denn da die Vorherrschaft in der Liga Freier Welten hat. Ich denke mal, das war auch die Motivation, weswegen dann halt Sky gesagt hat, also wir werden jetzt mal von der Liga ein paar Welten klauen. Ich denke mal, erstens mal, um halt einen Punkt zu setzen, die Liga hat Word of Blake unterstützt. Word of Blake hat uns angegriffen, wir greifen jetzt die Liga an. Aber wie gesagt, der Plan ging halt leider nicht so auf.
Naja, die Frage war ja auch, warum sie sich so an so vielen Fronten betätigen. Also ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, mag trügen, dass Word of Blake wie ein verletztes, in die Ecke gedrängtes Tier war, das in alle Richtungen austritt. Und natürlich, wenn man jetzt all seine Kräfte an einem Punkt halt bündelt und auch grundsätzlich in der Unterzahl ist, dann ist man auch an einer Stelle zerstörbar. Und wenn man den Kampf aber überall hinträgt, vor allem auch durch subversive Elemente und überall kleine Brandherde und auch größere halt schafft, dann werden auch die zahlenmäßig Überlegenen dazu gezwungen, wesentlich mehr Kräfte aufzuwenden und überall verteilt zu kämpfen. Und vor allem nie zu wissen, wo der nächste Schlag landet. Die Bevölkerung wird verunsichert. Und die Bevölkerung, selbst von friedlichen Welten, ruft dann nach Schutz, sodass man Garnisonen verstärken muss, Sicherheitsmaßnahmen erhöhen muss. Man muss Rechte eingrenzen, weil man ja vor dem Terror von Word of Blake dann schützen soll, wie man jetzt aktuell auch in der realen politischen Situation sieht, führen solche Eingrenzungen dann wieder zu Aufständen, weil Leute das dann nicht glauben, ne? Und die Wahrheit wird verdreht, nicht in Wirklichkeit Word of Blake sind die Schlimmen, sondern das lyranische Commonwealth, die Davians oder wer auch immer, ne? Also im Prinzip, damit verursacht man auch unglaublich viel Unruhe und Unübersichtlichkeit in der ganzen inneren Sphäre. Und das ist ja das, was Word of Blake auch dann wollte. Die wollte ja die innere Sphäre ins Chaos stürzen und aus diesem Chaos hervorgehen. Dass das natürlich sehr unwahrscheinlich ist und sie damit eigentlich nur alles in Flammen aufgehen lassen. Naja, mein gut, Hitler hat ja auch Russland angegriffen, nachdem Beispiele gezeigt haben, dass das nicht so eine gute Idee ist, aber die Leute machen es trotzdem.
Ist aber ein gutes Beispiel. Word of Blake hat halt auch sehr oft die Taktik verwendet, sich als jemand anders zu tarnen, vorzugeben, man wäre jemand anders, um dann halt sich in die Position zu bringen, wo man halt mit wenig Einsatz maximalen Schaden verursachen kann. Und ich meine, so haben auch schon Weltkriege angefangen.
Genau. Ich habe da auch einen tatsächlich militärstrategischen Vergleich. Zweiter Weltkrieg, wäre was so ein Bereich ist, mit dem ich mich gut auskenne. Der U-Boot-Krieg der deutschen Seite, der war ja eigentlich nach 1943 oder ab 1943 eigentlich verloren. Das Ding war durch. Die Abwehrmaßnahmen der Alliierten waren so stark geworden, die Aufklärungen, die Versenkungsraten deutscher U-Boote. Trotzdem hat man bis zuletzt den U-Boot-Krieg aufrechterhalten. Da darf man fragen, warum, wenn es eine verlorene Sache war. Weil man auf deutscher Seite mit verhältnismäßig wenig Ressourcen, man sagt zwar immer, 40.000 U-Boot-Fahrer sind in den Krieg gegangen, nur 30.000 sind nicht zurückgekehrt. Das klingt im ersten Moment nach einer wahnsinnig großen Zahl. Vergleicht man jetzt aber die großen Schlachten, Stalingrad, Kursk, die ganze Ostfeldzug oder selbst in Afrika sind mehr deutsche Soldaten verstorben als in 6 Jahren U-Boot-Krieg. Im Endeffekt hat man mit diesen relativ wenigen U-Booten massiv Kräfte auf Seiten der Alliierten gebunden, weil die sich es nicht leisten konnten, auch nur ein U-Boot mal durchkommen zu lassen. Und das ist eine menschenverachtende, aber leider aus militärischer Sicht effektive Strategie.
Genau. Hat wunderbar funktioniert, wie man dann später ja dann auch bei anderen Geschichten halt mitbekommt. Plötzlich haben alle Leute überall U-Boote gesehen.
Genau, überall U-Boote gesehen. Wie die Verrückten.
Mhm. Okay, die haben ja auf Tukarat die Atombombe geschmissen. Aber nicht direkt auf die Hauptstadt, sondern nur vor Ort.
Tukarat, also Tarkat, genau.
Tarkat, nicht Tukarat, Tarkat.
Genau, also die Tarkat-Class Heavy Cruiser ist mit ziemlich dicker Bewaffnung ausgestattet. Das heißt also, die haben sich nicht nur darauf beschränkt, halt ein paar Nukes zu schmeißen, sondern halt auch die reguläre Bewaffnung davon einzusetzen. Navale Laser, Heavy Naval PPCs, im Prinzip alles das, was Klang und Namen hat. Heavy Naval Gauss, die haben ordentlich was runterregnen lassen. Um mal so einen Battletech-Vergleich zu machen, also wer so ein reguläres Long-Tom-Artilleriegeschütz ins Feld geführt hat auf der Platte, das ist zwar schon ganz nett, aber jetzt stell mal vor, man hat davon halt so eine ganze Kompanie und die schießt halt auf ein Hexfeld. Das heißt, da steht dann nichts mehr. Mhm. Das ist halt gehört auch zu einer der größeren Klassen an Kriegsschiffen, die da halt da. Die man halt so im Battletech-Universum kennt. Und deswegen verstehe ich nicht, warum der Captain da geflitzt ist, als ein paar Lyraner es in den Orbit geschafft hatten.
Naja. Was ist genau passiert? Also, da ist ein Flugzeug angekommen, hat gesagt Hallo und dann hat er gesagt, ich will was hier weg und unbeschädigt das Schiff übergeben.
Und der ist von Luftraumjägern bedrängt worden, also größere Kriegsschiffe. Also Kriegsschiffe gibt es entweder, die sich dediziert um Luftraumjägerabwehr kümmern oder um den Kampf gegen andere Kriegsschiffe. Mhm. Und die Tharkat-Class hat relativ wenig Sekundärbewaffnung, um sich gegen Luftraumjäger zu wehren. Mhm. Und deswegen ist es für ein paar Geschwader Luftraumjäger ist es durchaus möglich, ein Tharkat zu knacken. Mhm. Weil halt so eine riesen navale Gauss-Mumpel ist zwar ganz nett, ich glaube, die wiegt 10 Tonnen, aber ist halt so ein Geschütz, das halt, womit man nicht auf Luftraumjäger schießt. Mhm.
Okay, also die sind hingekommen, haben es angeschossen und dann hat er gesagt, okay, wir haben verloren und es hat sie abgesetzt. Genau.
Wie gesagt, meine Güte, gegen die Reef gefahren, na scheiße.
Ja. Aber im Prinzip ist das eines der Ziele, nämlich Terror zu verbreiten, haben sie ja durchaus geschafft. Mhm.
Genau, weil, wie schon jetzt einige Male erwähnt, halt diese Zweifel sehen. Mhm. Das ist halt eines der Hauptcharakteristiken der Kriegsführung von Word of Blake.
Na. No. Okay. Dann dieser Operationsdealhammer, da haben sie auch noch Donegal angegriffen, glaube ich, ne?
Genau.
Da haben sie es genauso gemacht oder was haben sie da gemacht?
Donegal ist strukturierter angegriffen worden. Das heißt, hier sind, ich sag mal so, normale Battletech-Kriegsführung. Das heißt, es sind die Streitkräfte von Blake's Wacht sind halt mit einer regulären Streitmacht angerückt. Mhm. Haben dann natürlich auch in kleinerem Level halt Nuklearsprengköpfe eingesetzt. Das ist für die innere Sphäre halt auch ein Novum. Die wussten halt zu der Zeit auch nicht, was sie jetzt wirklich damit anzufangen haben. Haben Schlüsselpunkte eingenommen dadurch. Mhm. Und dann ist es zu so einem Hin und Her gekommen. Das heißt also, es sind diverse Streitkräfte der Lyraner ins System gesprungen. Da kam es auch zu Auseinandersetzungen zwischen ein paar Kriegsschiffen. Und das ist halt so ein klassischer Stellungskrieg gewesen. Word of Blake hat Donegal angegriffen, eingenommen, verteidigt Schläge des regulären lyranischen Militärs.
Ja, und zur gleichen Zeit passieren ja auch Dinge, wo Leute versuchen, Angriffe von den Blakeists auszunutzen. Und umgekehrt die Blakeists Angriffe von anderen Leuten auszunutzen. Also zum Beispiel Comstar versucht ja Terra wieder einzunehmen, ne? Mhm. Und kriegt dabei massiv aufs Maul. Im Gegenzug dagegen schafft aber Clan Wolf in Exile, die Überlebenden von Outreach zu retten. Also damit sie die da wenigstens runterkriegen von dem Planeten. Dann schaffen die World of Plague-Truppen aber wieder den Spielerplaneten Solaris 7 einzunehmen.
Korrekt, epische Schlachten.
Genau, also mit einer richtig epischen Schlacht, ja. Also weil
das muss
ein Spiele-Bordell und Lustig-Planet von, sag ich mal, religiösen Fanatikern eingenommen zu werden, wollen die natürlich auch nicht unbedingt, ne?
Genau. Da sind dann Mech-Ställe, die normalerweise sich auf den Tod nicht ausstehen können, vereinigen sich da, um es mal den religiösen Fanatikern zu zeigen, wer hier der Champion der Arena ist. Episch, einfach nur episch.
Aber sie konnten die nicht dann aufhalten, weil die Blakes einfach zahlenmäßig überlegen waren oder wegen den Atombomben?
Auf Solaris sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, keine Nuklearwaffen zum Einsatz gekommen. Nee, auch planetare Bombardements sind nicht durchgeführt worden. World of Plague hat sich da wirklich auf einen Kampf eingelassen. Und dazu muss man sagen, World of Plague ist zwar in der Planung ganz gut gewesen, reguläre Feldschlachten oder so haben die auch alles gemacht, aber sich mit Champions von den Mech-Arenen im Stadtkampf anzulegen, also etwas, worauf die, was die alle drei Tage machen, ist vielleicht ein bisschen schwierig.
Ja, hätte ich aber vielleicht warum?
Ja, warum? Religiöse Fanatiker.
Ja, das ist so ein bisschen so, als wenn du mit regulären Soldaten in der römischen Legion dann in eine Arena von Gladiatoren halt stürmst. Ne? Das ist halt die Umgebung. In der Feldschlacht sind die Gladiatoren vielleicht auf Dauer unterlegen, ne? Aber in der sehr urbanen Umgebung mit sehr kurzem Schlagabtausch gegen kampferprobte Mech-Piloten, die wirklich alle paar Tage recht reale Kämpfe haben, während ein regulärer Soldat ja vielleicht nie in seiner Karriere einen echten Kampf hat oder halt nur alle paar Jahre mal, ne? Vor allem, selbst wenn du im Feldzug bist, also wie sagt man irgendwie Soldat sein, am Krieg sein, es ist eine unglaubliche Langeweile über lange Strecken unterbrochen von kurzen Momenten des blanken Horrors, ne?
Und vor allem Solaris 7 darf man auch nicht vergessen, die ganzen Mechs dort sind ja meistens auf extremen Kurzdistanzkampf hin modifizierte Mechs, ne?
Ja, genau. Die haben zwar nicht super viel Munition, aber die legen dann halt mal ganz schnell auch was um, sicher. Also ich denke mal, auf einer langfristigen Kampagne mit einer starken Belagerung, irgendwann hast du dann die auch klein gehauen. Aber die Verluste, Solaris einzunehmen, dürften auf jeden Fall horrend sein, vor allem, weil die World of Black ja auch keine gestählten Veteranen sind.
Korrekt.
Konnten ja, die denn Donegal zum Beispiel halten und Solaris?
Solaris war bis zum Schluss hart umkämpft. Donegal ist größtenteils gefallen. Das hat sich bis in die 3070er, 71, 72 ist Donegal erst wieder zurückerobert worden.
Ah, okay.
Und zwar mit Unterstützung von Clan Wolf in Exile.
Oh nein. Die Heldenfraktion, die personifizierte.
So ist es.
Die haben doch irgendwie, glaube ich, auf die Stirn tätowiert. We are Heroes.
Ja, wir erinnern uns da an ein MechWarrior-Spiel, was noch vom Publisher Microsoft rausgegeben worden ist. Da gab es ja so zum Schluss immer so ein bisschen Lyranische Allianz und Clan Wolf finden sich eigentlich dann doch irgendwie so ein bisschen sexy. Das ist da halt dann nochmal so ein bisschen weitergeführt worden. Also der Clan Wolf hat das Lyranische Commonwealth in vielerlei Hinsicht unterstützt.
So.
Ja, aber auf Sion sind ja auch einige Dinge passiert, oder? Ne?
Korrekt. Dazu muss man sagen, die Kapellaner haben nicht angefangen. Ausnahmsweise mal nicht.
Zufall.
Genau. Ein anderer Hitzkopf auf der anderen Seite, und zwar die Familie Hasek, die wir auch noch kennen aus den vorangegangenen Podcasts, hat da nochmal wiederholt sich dazu genötigt gefühlt, die Konföderation Capella anzugreifen. Und zwar hatten sie sich aufs Banner geschrieben mit der Operation Sovereign Justice, das ein paar Jahre vorher verloren gegangene St. Ives Pact wieder zurückzuerobern. Total selbstlos von denen. Ja, das war eine groß angelegte Operation. Das war auch eine, die nicht unbedingt von den Davions und vom Rest der Vereinigten Sonnen subventioniert worden ist. Deswegen, das war wieder so eine eigenbrötlerische Aktion, aber naja, gut, so what? Man hat halt die Gunst der Stunde für sich nutzen wollen, um dem Erzfeind Liao eins auszuwischen. Das hat auch eigentlich ganz gut geklappt am Anfang, bis dann etwas gegen die geschwungen hat, und zwar eine Bewegung, das freie Capella, hat sich dann effektiv dazu entschlossen, sich gegen, also mit den anderen Capellanern zu vereinigen, gegen die einfallenden Vereinigten Sonnenhorden. Das ging auch so ein bisschen hin und her. Das heißt also, die Hasek-Truppen haben großartige Erfolge verzeichnen können. Und dann ist es später dann halt wieder, ja, ein bisschen in sich zusammengefallen. Im Hochpunkt, muss man dann sagen, kam es dann zu dem Zwischenfall, dass unser geliebter Kanzler leider fast tot geglaubt ist. Das heißt, er ist schwer verwundet worden, ist ins Koma gefallen, wie auch immer. Und dann ist die ganze Konföderation so ein bisschen, ja, so ein bisschen kopflos gewesen.
Genau, also der, wie man so schön sagt, Gottkanzler Sun Tzu Liao, ne?
Genau. Das war auch noch ausgehend davon, dass Xian angegriffen worden ist von einem unidentifizierten Kriegsschiff. Man mutmaßt, dass es ein Davion-Kriegsschiff war, aber hätte auch ein anderes Schwert im Symbol drin sein können. Das ist wieder so eine Sache, wo sich die Storys nicht effektiv darauf einigen möchten, ob es jetzt an der Stelle World of Blake war, die Gunst der Stunde dazu genutzt hat, um diese ohnehin schon destabilisierte Situation dann halt endgültig zu kippen. Auf jeden Fall ist dann halt mit dem mit der starken Verwundung, mit dem Ausfall von Sun Tzu Liao, dann halt die Konföderation Capella an Talon Zahn gewechselt, der da das Banner halt hochgehalten hat. Und dann ging es an der Stelle dann halt auch wieder richtig los mit Retaliatory, wie nennt man das?
Vergeltung?
Genau, mit Vergeltungsschlägen.
Genau.
Oh, meine Liebsten.
Und gleichzeitig hat der World of Blake auch, sage ich mal, politisch Krieg geführt. Also so klassische Diffamierung und Falschinformationen und teilweise auch natürlich richtige Informationen, um quasi Leute bloßzustellen. Ne? Mhm. Vor allem auch um Comstar zu schaden. Also so wurde zum Beispiel aufgedeckt, dass Anastasius Focht eigentlich Friedrich Steiner ist.
Mhm.
Und das war natürlich auch ein schwerer Schlag für die verbleibenden Comstar-Leute, ne?
Genau. Comstars mussten dann halt erkennen, dass sie über viele Jahre von einem Steiner befehligt worden sind.
Genau. Und viele haben natürlich gesagt, dann hinters Licht geführt, weil der ja quasi seine Agenda da durchdrücken wollte. Was zwar, wenn man die Bücher gelesen hat, nicht stimmt, sondern der ist eigentlich schon hinter Comstar gestanden und hinter der Idee, ja?
Naja, er hat hinter der inneren Sphäre gestanden.
Genau.
Also er war eigentlich überparteilich, das, was Comstar ja eigentlich auch sein sollte.
Genau, so ist es. Ja.
Also er folgte dem wahren Geist von Comstar.
Genau, kann man so sagen. Ja. Also er hat eigentlich nicht im Sinne von Comstar, also nicht im Sinne vom lyrianischen Commonwealth gehandelt, was ihm dann aber allein natürlich massiv unterstellt allein wurde mit allen möglichen Zeugs. Ne? Also ganz, ganz klar. Also
wo haben sich denn die verbliebenen Comstaller eigentlich, wo waren die denn noch?
Gute Frage. Also ein Teil hatte sich ja frühzeitig auch Victor Steiner-Davion angeschlossen, während des Civil Wars. Ne?
Genau, also viele haben Zuflucht natürlich in den föderierten Sonnen gefunden, teilweise auch im Corita-Bereich.
Genau, Tukayit ist halt Tukayit. Eine Welt, die...
Genau.
Die gehört jetzt Comstar. Also ich meine, da sind so viele sehr große Golfplätze produziert worden.
Genau, und dann ging es halt darum, in diesem HPG-Netzwerk gibt es ja so Hauptstellen und Nebenstellen, ne?
Mhm.
Kann man sich vorstellen, und quasi Comstar hat versucht, quasi seine Hauptstellen zu behalten und seinen Teil vom HPG-Netzwerk, ne? Mhm. Und den, aber den massiven Teil hat natürlich Word of Blake durch die Zentralstelle auf der Erde hingekriegt, ne? Mhm. Und ja, das ist halt auch ein massiver technologischer Kampf, sag ich mal, ne?
Korrekt. Man muss an der Stelle dann nämlich sagen, also alle Informationen, die gelaufen sind, von Planet zu Planet, gehen halt über dieses HPG-Netz. Wer derjenige, der das HPG-Netz kontrolliert, kontrolliert halt auch die Informationen. Wenn man weiß, wer wohin geht. Es ist in den Büchern immer wieder beschrieben worden, man kann sich unheimlich viele Möglichkeiten ausdenken, um Nachrichten zu verschlüsseln. Aber Comstar und World of Blake steht denen nichts nach, haben da schon Möglichkeiten herauszubekommen, welche Nachricht da versteckt worden ist.
Ja, und vor allem, sie können ja auch einfach keine Nachricht durchkommen lassen. Ne?
Genau, genau.
Sie können einfach Nachrichten verhindern, aber es hat auch, sage ich mal, Verschlüsselungsmethoden gegeben, wo die Häuser lange Zeit geglaubt haben, die sind sicher, ja. Also die können nicht verändern und auch der Nachrichten vor allem gar nicht so sehr, dass Comstar vielleicht nicht mitlesen kann oder Word of Blake, aber zumindest der Inhalt der Nachricht kann nicht verändert werden. Also wenn die Nachricht ankommt, dann war die auch wirklich die der Sender quasi mit der Intention abgeschickt hat, ne? Und da sind sie dann auch drauf gekommen, das stimmt eigentlich nicht, ne? Sondern auch diese quasi super signierten Nachrichten hat Comstar und Word of Blake eine Möglichkeit gehabt, den Inhalt der Nachricht zu verändern.
Mhm. Naja, was so ein Interdikt anrichten kann, das hat man ja auch wunderbar gesehen am 4. Nachfolgekrieg, als das Vereinigte Commonwealth, aber auch Steine darunter leiden mussten. Und sie ja, obwohl ihr Krieg ja militärisch gesehen extrem erfolgreich lief, sie ja aber das irgendwann einstellen mussten, weil ihre Wirtschaft halt auch am Ende war, ne, trotz der Blackboxen.
Mhm. Wollte jetzt gerade sagen, es gab ja noch die Blackboxen von den Davians und von den Lyranern. Die hatten beide, oder?
Ja, ja, klar, aber Geschwindigkeit und Datenumfang waren halt nicht das gleiche, und vor allem, weil vieles für den militärischen Sektor benutzt wurde. Das heißt, der zivile Sektor wurde ja gar nicht bedient dadurch, und das ist halt die Wirtschaft am Ende des Tages.
Ja, ja, logisch, aber jetzt gerade in dieser Zeit, wo man weiß, dass der Feind ja meine Nachrichten verschickt, hatten dann auch die anderen Häuser so schon Blackboxen?
Ja, also die anderen Häuser haben das irgendwann nachkonstruiert. Also die ersten, die es nachkonstruiert haben, war Haus Kurita, die an die Technologie gekommen sind, aber man sagt, dass dann auch irgendwann die Liaos dahinter gekommen sind, freie Welten, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Hätte ich jetzt
nicht anzunehmen, dass sie das auch
aber ich nehme es an, im Zuge dieser Austausch und dem Bau vom Omnimax, dass sie irgendwann die Technologie erhalten haben.
Aber sie waren nicht darauf angewiesen. Ich nehme mal nicht an, dass sie es großartig vorangetrieben haben, weil sie durch die Verbindung zu World of Blake auch da
genau
gestellt waren. Ne?
Die waren eigentlich da gut gestellt. Und das Problem der Blackboxen war ja wieder auch relativ gut beschrieben. Das funktioniert im Prinzip wie ein Faxgerät, wer es noch kennt. Also quasi eine Seite Text wird eingescannt, so nach dem Motto, und dann verschickt, und das auf sehr, sehr langsame Methode. Ja, also der Text kommt, je nach Entfernung, wo man das hinschickt quasi, teilweise nach Tagen oder nach Wochen an dort. Mhm. Ja, und quasi alles, was über eine Seite rausgeht, ist ja absolut irre. Mhm. Das kann man vergleichen mit der Amateurfunk kennt. Aus Katastrophengebieten gibt es ja oftmals kein Internet oder so. Also jetzt in Zukunft gibt es vielleicht dann Starlink, ja. Aber zurzeit noch schwierig, ja. Mhm. Und dann müssen ja teilweise Nachrichten über Kurzwelle oder Mittelwelle übertragen werden. Und da gibt es ein Verfahren, das nennt sich Slow Scan Television. Das hat mit Fernsehen nichts zu tun, ja, sondern da wird quasi, oder eigentlich schon, weil ist eine Art von Fernsehsignal, das man übertragt, aber da wird auch quasi in den meisten Fällen Blatt Papier unter eine Kamera gelegt und dann Pixel für Pixel eingescannt quasi. Mhm. Und da kann man sich einfach vorstellen, heute, wenn du eine Seite PDF mir verschickst, habe ich sie wahrscheinlich instant hier, auch bei E-Mail oder was langsamer, ja. Bei Slow Scan Television kann das schon mal 8 Stunden dauern. Ne? Und genau so eine Hinterwäldler-Technologie quasi war das im Vergleich zum HPG-Netzwerk.
Kommen wir mal von den technischen Details weg, weil ich glaube, so langsam kommen wir in Zeitnöte.
Ich wollte gerade sagen, das jetzt dann abschließen und dann nächste Mal dann den zweiten Teil machen.
Genau.
Ohne, lohnt sich denn aus deiner Sicht noch ein zweiter Teil?
Ja, selbstverständlich.
Ah, ja, auf jeden Fall. Sehr gut.
Da haben wir noch was. Ich sage nur so, der Kanzler kommt wieder.
Ja. Star Trek-Zitat, we are back.
Genau.
Da bin ich ja mal gespannt. Okay. Wollen wir jetzt zu dem jetzigen Themen noch irgendetwas dazu noch ergänzen, was wir jetzt vielleicht vergessen, übergangen haben oder so?
Ach, bestimmt reihenweise.
Aber hallo. Mhm. Es ist halt schwierig, auch die Informationen zusammenzutragen, ist halt nicht so schön wie bei der vorangegangenen Zeit, weil halt es gibt keine schönen Romane dazu, die kommen jetzt erst und jetzt ist halt so ein Dutzend von Sourcebooks, wo man sich das im Prinzip so Zeitungsausschnitte mäßig zusammensuchen muss.
Genau, und auch die Romane, die jetzt rauskommen, von meiner Seite aus, manche davon sind gut, manche davon muss man sich aus Interesse durchkämpfen ein bisschen. Also dass da auch da muss man ein bisschen was überbrücken, sage ich mal. Also das ist, ich sag, viele Battletech-Romane bis, sage ich mal, zum Civil War, also zum Fatcom Civil War, da hat es wenige Romane gegeben, die ich komplett schlecht fand. Ja? Also, oder wo ich mich wirklich durchquälen musste, sondern auch alle Sideplot-Romane um irgendwelche Söldnerregimenter oder sonst irgendwas, habe ich eigentlich alles relativ schnell verschlungen, sage ich mal.
Außer Fernes Land.
Hey! Okay. Ja. Fernes Land, ich habe ihn sogar zweimal gelesen. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn gut. Ist ein guter Roman. Er ist halt nicht klassisch Battletech.
Was ist Fernes Land?
Wenn man es unter der, also ich habe ihn damals gehasst, wie ich es das erste Mal gelesen habe. Und ich habe ihn jetzt vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren wieder gelesen, weil ich mir gedacht habe, tust du einfach nochmal an. Und wenn man es dann aus einem anderen Blickwinkel wieder liest, ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Aber ja.
Also er schlägt halt für dich, Icker, aus der Rolle, weil da geht es um eine extreme Sidequest. Und zwar geht es um ein Sprungschiff, das durch einen Fehler oder durch einen Unfall einen Fehlsprung hat und auf einer anderen Welt landet. Und zwar zufälligerweise auch auf einer Welt, wo vor hunderten von Jahren schon mal ein Sprungschiff gestrandet war. Und dieses erste Sprungschiff war Militärs aus Haus Kurita und Draconis Kombinat, aber aus der Zeit, bevor es Battlemax gab. Mhm. Und diese Kultur ist mittlerweile noch weiter, also technologisch degeneriert, sodass sie ihre Panzer, die sie damals hatten, inzwischen mit Dampfmaschinen betreiben und in verschiedene Lager verfallen waren. Also drei Häuser, die sich sozusagen auf diesem Planeten bekriegen und damit den Nachfolgekrieg in kleinen Haltern nochmal nachvollziehen. Und die Söldner, die jetzt dazugekommen sind mit einer Dest-Einheit im Schlepptau, kommen halt in diese Situation herein und bringen natürlich ihre Mechs mit und sind auf einmal die Herren der Welt sozusagen. Und die verschiedenen Parteien buhlen um deren, Unterstützung. Und was halt noch dazu kommt, und das ist, was vielen nicht gefallen hat, das ist eigentlich einer von zwei Romanen, wo Aliens vorkommen, wenn jetzt auch keine Hochkultur, sondern so Art halbintelligente Vogelwesen, die in Schwärmen leben und wie Straußen eher aussehen. Die spielen keine so große Rolle in dem Buch, sondern zentral geht es wirklich um diese drei Siedlungen. Und diese Dest-Kommandos, die versuchen in diesen zunehmenden Wirren zwischen den vier verschiedenen Söldnern, das sind Panther, eine Javelin, ein Locust und irgendwie Phoenix Hawk, Lamb, genau. Ne? Und der Kommandeur der Söldnerlanze, der den Phoenix Hawk Lamb hat, der ist halt ein ziemlicher Wichser. Und der versucht die Situation natürlich maximal für sich auszuschlachten und diese Spannung innerhalb der Söldnereinheit mit den Dest-Kommandos nimmt halt zu und dann will ich das Finale nicht verraten. Aber ich finde es gut, vor allem, weil es halt so verschiedene interessante Ebenen, was ist, wenn so ein Fehlsprung mal passiert, was passiert mit den Leuten, was ist, wenn verschiedene Zeiten aufeinandertreffen, noch vor der Battletech oder vor der Mech-Phase. Und was passiert mit Technologie, die halt auch dann überhaupt nicht mehr gewartet kann, werden kann. Und halt, vor allem sie haben auch irgendwann keine Munition mehr. Gerade die Javelin hatte dann immer mal ein Problem. Ne? Und das fand ich so die interessante Mixtur. Und dann haben sie so ein bisschen Alien. Also ich mochte es, aber ich glaube, viele Leute haben gedacht, okay, es kommt ein neuer Battletech-Roman und man war drauf geeicht. Die großen Schlachten und Erlebnisse der Innensphäre. Und das war halt eine extreme Sidequest. Und gerade die Vogel-Aliens sind vielen Leuten sauer aufgestoßen. Aber wie gesagt, ich mochte das Buch damals und ich mag es heute.
Genau. Ich habe es damals gehasst und finde es heute auch ganz so.
Bei mir war es bei den Camachas Caballeros so. Ich habe die damals gehasst und heute finde ich sie eigentlich ganz okay. Also sie sind interessanter Farbtupfer. Aber damals habe ich sie echt gehasst. Ich glaube, man wird altersmilde.
Wie sagt man so schön, jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Genau.
Genau.
Man muss ja ein paar Guilty Pleasures haben.
Gut, dann würde ich sagen, wir machen das nächste Mal weiter. Wir machen jetzt gleich noch einen neuen Termin aus. Auch in der Hoffnung, dass es jetzt nicht so lange dauert. Wir sind ja nicht irgendwo in weiten Urlauben. Genau. Dann danke ich dem großartigen Story. Danke, Story. Danke, Hoshi.
Sehr gern.
Und danke natürlich, Onai, auch für die Vorbereitung, die du auf dich genommen hast.
Klar.
Dann
gut gehörte Stimme.
Genau, sowieso. Dann danken wir allen unseren Zuhörern. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Kommentare habt, schreibt uns irgendwo an. Forum, E-Mail, nee, Forum haben wir nicht, Homepage, E-Mail, Facebook, sowas. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Servus.
Ciao.
Ciao.
Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be back.
Shutting down.